Pausentee, der Fußball-Podcast von RND und Sportschau mit Almut Schuld und Roman Gerd.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee und ich bin natürlich nicht alleine, sondern habe meinen Dauergast. Roman, ich bin froh, dass du mit mir die neue Saison eröffnest. Wir gehen jetzt ja schon ins dritte Jahr, aber mit einem neuen Gesicht.
Hi Almut, ja, willkommen zurück an alle, die schon immer dabei waren und jetzt nach, glaube ich, 4 Wochen Pause auf uns gewartet haben. Und herzlich willkommen an alle neuen Hörenden.
Hörenden.
Neues Gesicht haben wir ja eigentlich gar nicht. Es gibt ein neues...
Du siehst immer noch so aus wie früher.
Ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ ist.
Obwohl du hast die Haare geschnitten im Sommer.
Ja, das stimmt. Ja, Almut, du hast gesagt, aber wir haben auf jeden Fall in einem neuen Gewand, neues Cover. Ich habe das vielleicht verfolgt, vielleicht auch nicht. Und das hat einen Grund, denn wir sind jetzt neue Wege gegangen, haben einige Zeit dran gearbeitet und freuen uns, jetzt als Partnerprojekt aufzutreten. Almuts Pausentee, RND und...
ARD, Medienpartnerschaft.
Ist das ARD nicht Sportschau schön? Als Partner. Wir freuen uns sehr. Und ihr werdet merken, Almut, dass wir das natürlich jetzt auch integrieren in unseren Podcast, denn wir haben jetzt immer eine zusätzliche Stimme, einen zusätzlichen Blickwinkel.
Zumindest, wenn wir keinen Gast haben.
Genau, hin und wieder vielleicht auch jemand, den man aus der ARD, aus der Sportschau, aus dem Kosmos der ARD kennt. Wir werden auch heute einen Gast haben und das Konzept an sich bleibt bestehen. Almuts Pausentee besteht aus Almuts Pausentee im Sinne von Viertelstunde Pause oder ein bisschen mehr. Aber auch Almuts Pausenthema oder These, die du mitbringst.
Torwartblickwinkel oder was auch immer.
Manchmal auch Torwartblickwinkel.
In das Tee kann man viel reininterpretieren. Deswegen, oder man kann auch einen Tee trinken, wenn man das möchte.
Genau, und wir haben die beiden E's weggelassen für alle, die es jetzt noch nicht wissen oder nochmal hören wollten. Damit wir auch sagen, klar, es ist der Pausentee, wo wir sprechen, wo wir Zeit haben, uns auszutauschen. Aber es ist natürlich auch Almuts Pausenthema, das sie mitbringt, von dem ich vorher nichts weiß. Auch der Gast oder die Gaststimme, die wir dabei haben, der oder diejenige weiß auch schon vorher Bescheid. Ich allerdings noch nicht. Ich bin der unwissende erstmal Rezipient, so wie ihr da draußen.
Sagen wir mal nicht unwissend, sondern uninformiert.
Unwissend.
Also Wissen hast du ja schon genau. in unserem Kosmos.
Ich hoffe doch, genau. Also Almut Schuld kennt natürlich jeder, ehemalige Nationaltorhüterin, Welttorhüterin des Jahrzehnts.
Meine Güte.
Das wollte ich hier nochmal betonen. Also ganz viel Titel gewonnen. Ich will die jetzt gar nicht alle aufzählen. Olympiasiegerin natürlich vorweg wahrscheinlich.
Du wolltest nicht aufzählen. Hör jetzt auf damit. Ja, wir drehen uns hier im Fußballkosmos. Jeder kann mich googeln, wenn er das möchte.
Ja.
Und du gehörst auch zum Fußballkosmos, denn du bist als Roman Gerd für das RND, für das Redaktionsnetzwerk Deutschland unterwegs. Vor allem im Fußballbereich begleitest die Nationalmannschaft, die Bundesliga und viele Sachen mehr und bist auch manchmal in den anderen Ligen unterwegs und schreibst viele interessante Interviews, Artikel und was man nicht alles findet von dir.
Genau, jetzt haben wir allen das nochmal vorgestellt und es geht los, auch zum Beginn der neuen Saison, auch zum Relaunch von Almuts Pausentee mit deinem Insider.
Genau, mit einer Geschichte. Und was wir auch noch nicht, hast du schon gesagt eben, dass es dann zum Schluss ein Hot Take geben wird?
Genau, das für alle nochmal, sorry, jetzt nochmal 3-4 Minuten länger, weil wir so lange weg waren und weil es hoffentlich neue Hörerschaft gibt. Genau, am Ende jeder Folge gibt es ein Hot Take der Woche, nimmt Bezug auf was immer wir wollen, Männer-Bundesliga, Frauen-Bundesliga, Nationalmannschaft der Männer, Nationalmannschaft der Frauen, Champions League, Männer, Frauen, was auch immer.
DFB-Pokal, was auch immer. Es genau. Kann alles Mögliche sein. Es soll auf jeden Fall ein Hot-Take sein. Das heißt, es ist etwas Unwahrscheinliches eintreten soll, ein Ereignis. Da können wir uns auch was auch immer raussuchen.
Bei der WM habe ich 2-0 gewonnen.
Bei der WM warst du richtig gut. Ansonsten ist es immer relativ ausgeglichen. Es geht so über die ganze Saison und wir freuen uns immer, wenn wir Punkte sammeln.
So ist es. Jeder gewonnene Hot-Take gibt einen Punkt. Manchmal einigen wir uns auf vielleicht auch einen Doppelpunkt, je nachdem wie kompliziert oder unwahrscheinlich der Hot-Take ist und ob es eine Kombi-Wette wird. Aber genau das am Ende. Ja, und das soll es an Vorrede gewesen sein. Alle, die dabei waren, konnten jetzt hoffentlich 4 Minuten lang einen Tee aufbrühen. Und alle anderen wissen jetzt, worum es geht. Wir starten natürlich, wie immer, dann eben nochmal mit einer kleinen Anekdote, mit Almuts Insider, wie es heißt jetzt. Neuerdings, was hast du uns mitgebracht? Manchmal hat das ja auch schon einen kleinen Hinweis inbegriffen aufs Thema, damit ich mich vielleicht schon mal drauf vorbereiten kann, ein paar Minuten lang. Aber manchmal hat es auch gar nichts damit zu tun.
Das stimmt. Aber heute hat es sogar damit zu tun. Denn es geht um meinen Weg, wie ich in Wolfsburg gelandet bin. Kennst du den?
Den kenne ich nicht, glaube ich.
Und das war sogar ganz kurios. Also ich bin beim SC Bad Neuenahr unter Vertrag gewesen und habe dann ja Kontakt zu anderen Vereinen gehabt. Da war sowas dabei wie der FC Bayern München oder Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg, der FCR Duisburg damals noch. Also schon einige, die irgendwie Interesse hatten und an denen ich auch Interesse hatte, um vielleicht den nächsten Schritt zu machen. Und letztendlich runtergebrochen, muss man sagen, bin ich in Wolfsburg gelandet, weil es meine letztmögliche Option war. Es sind nachher alle anderen weggebrochen, konnte man sich fast nicht vorstellen, weil ich zu der Zeit schon Nationalspielerin war. Denn ich bin 2013 zum VfL Wolfsburg gekommen, war da schon bei der WM 2011 dabei, war auch kurz vor meinem Wechsel dann schon bei der Europameisterschaft in Schweden dabei, zwar immer noch als Ersatztorhüterin. Und es ist dann tatsächlich so passiert, was ich mir auch gar nicht erklären konnte, dass dann irgendwie ein Verein angerufen hat und gesagt, nee, also wir haben uns das anders überlegt, wir wollen das dann irgendwie doch nicht. Ich musste ja auch gucken, wie ich mein Studium in Köln, was nicht so weit weg war von Bad Neuenahr, dann mit dem Fußball vereinbaren kann. Und Wolfsburg war eigentlich die Option, die ich gar nicht, also als erstes favorisiert habe. Ich wollte ja schon in der Region bleiben, irgendwie vielleicht nach Leverkusen oder nach Duisburg gehen. Und durch alle Absagen war der VfL Wolfsburg der Letzte. Und ich durfte es natürlich den VfL Wolfsburg nicht wissen lassen, dass es meine letzte Option ist.
Ja, und man darf, glaube ich, nicht vergessen, in der Zeit der VfL Wolfsburg ja auch jetzt nicht die allerkleinste Adresse im Frauenfußball.
In der Saison dann der amtierende Trippelsieger.
Also,
bei Vertragsunterschrift waren sie gerade im Pokalfinale.
Eigentlich eine Wunschlösung für jemanden, der aufstrebend ist.
Richtig, aber ich war noch jung mit meinen 22 Jahren und ich wusste nicht, ob das der richtige Schritt in der Karriere ist, direkt zu einem Top-Club zu gehen oder ob ich nochmal ein paar Erfahrungen zwischendrin sammeln sollte, um mich dann auch erst recht durchzusetzen. Ich bin ja schon mal früher zum HSV gewechselt und habe dort dann nicht gespielt und ich wollte unbedingt bei einem Verein spielen. Und habe auch gemerkt, wie mir das bei den anderen Vereinen gut getan hat und daran habe ich ein bisschen, was heißt gezweifelt, aber ich war nicht 100% davon überzeugt. Und nachher muss ich sagen, die 9 Jahre beim VfL waren meine erfolgreichsten. Ich habe sehr viel Spaß gehabt, sehr viel gelernt. Ich bin dafür unheimlich dankbar. Aber es hatte auch etwas mit Schicksal zu tun.
Der Weg einer Profifußballerin. Manchmal kommt man zu seinem Glück, was sich ja später als Glück herausgestellt hat, obwohl man damit in dem Moment nicht rechnet oder das sogar eher so der letzte Ausweg ist.
Das stimmt.
Können wir vielleicht noch einmal sagen, wir nehmen auch gerade in Wolfsburg auf. Das kann man tatsächlich erwähnen. Wir sind nicht immer, aber so oft es geht, dann tatsächlich auch zusammen in einem Raum, wenn wir aufnehmen, manchmal aber auch nur im virtuellen Raum. Diesmal zusammen in Wolfsburg, terminlich bedingt, passte das sehr gut. Du hast eine Trainingsgruppe von afghanischen jungen Frauen begleitet als Trainerin, die jetzt hier ein Sommercamp hat. Ist ja eine tolle Geschichte erstmal mit einer afghanischen Frauenmannschaft, die jetzt nach und nach auch wieder sich zu einer afghanischen Frauennationalmannschaft bilden darf. Und du hast hier trainiert, ich habe darüber berichtet und so haben wir uns jetzt hier in Wolfsburg getroffen.
Genau, weil Volkswagen und der VfL Wolfsburg das unterstützt haben und aus dem Grund sind wir noch hier und haben den Tag schon mit unheimlich vielen Eindrücken genossen. Darüber gibt es garantiert auch ein bisschen Berichterstattung, sonst wäre ja Roma nicht da gewesen. Vielleicht passt das auch nochmal zu einem anderen Zeitpunkt, dass wir im Podcast drüber sprechen. Es steht ja auch wieder ein Länderspiel an der afghanischen Frauennationalmannschaft im Oktober oder November, was ja jahrelang nicht möglich war. Aber dazu vielleicht dann später mehr. Jetzt zur These.
Die These der Woche.
Die lautet, das Transferfenster wird immer mehr zum Politikum zwischen Beratungsagenturen und Vereinen. Es geht immer weniger um die Spieler und manchmal auch auf Kosten vielleicht von Karrieren der Spieler.
Das ist eine sehr schöne These der Woche. Passt natürlich kurz vor Deadline Day und was alles so ansteht jetzt am Ende des Transferfensters im Sommer. Ich würde sogar weitergehen und würde sagen, nicht nur Beratungsagenturen und Spieler, dass es da plötzlich ein Spannungsfeld gibt, über das ja teilweise Spieler auch berichten, ne? Nicht vielleicht über ihre eigenen Beratungsagenturen, aber ich erinnere an Jonathan Tah, der das in einem anderen Podcast vor einigen Wochen, glaube ich, mal gesagt hat, was im Hintergrund passiert, ohne das Wissen des Spielers teilweise Dinge verhandelt werden mit Clubs, mit anderen Clubs. Das teilweise ja hinter dem Rücken und dann womöglich auf Kosten oder zumindest nicht zum Vorteil desjenigen Spielers Dinge ausgehandelt werden. Und man sieht es ja auch im Journalismus. Da gibt ja Transferjournalisten, sehr, sehr renommierte Kollegen im In- und Ausland, die daraus ja einen Markt machen, über den Transfermarkt zu berichten.
Die Gerüchtesucher.
Ja, oder eben natürlich aufgrund ihrer Nähe und ihres Netzwerks, das muss ja gar nichts Negatives sein, ihrer Nähe und ihres Netzwerks zu Beratern und Beratungsagenturen. Dementsprechend würde ich sagen, diese These kann man unterstützen. Jetzt wollte ich eigentlich direkt was Kontroverses sagen, aber du wirst nochmal ausführen, was diese These oder was dieses Thema konkret für dich bedeutet oder aussagt.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, da steckt unheimlich viel drin. Das ist ein großes Thema, denn zum einen geht es darum, sind vielleicht Spielerwechsel überhaupt Karriere förderlich. Das Thema hatten wir auch schon in den letzten 2 Jahren ab und zu mal, dass vielleicht Spieler in manchen Vereinen funktionieren, in anderen wieder nicht. Und ob dann eine Beratung, die ja eigentlich gut für den Spieler sein soll, vielleicht eher gut ist fürs Portemonnaie oder für die Agentur, um sich nochmal anders positionieren zu können, auch auf dem Markt.
Es muss kein Widerspruch sein. Also
nein, aber
der Wechsel eines potenziellen Weltstars, der dann, sage ich mal, aus der Bundesliga in die Premier League geht, die nun mal die beste Liga, die reichste Liga, die renommierteste Liga der Welt ist, auch wenn nicht immer englische Mannschaften die Champions League oder so gewinnen, Beispiel Paris die letzten beiden Jahre, aber Europa League mit Aston Villa, auch die großen Clubs, ja immer sehr weit kommen und logischerweise sportlich wie finanziell einen großen Reiz haben. Das kann passen, aber es kann auch der völlig falsche Schritt sein, der einem dann ja vielleicht Geld bringt, aber nicht unbedingt den nächsten Karriereschritt bringt.
Und es ist ja auch die Frage, ob Beratungsagenturen wirklich im Sinne des Spielers handeln, dass sie sagen, okay, wir suchen jetzt einen Club, der sportlich und spielerisch gesehen zu diesem Spieler passt auf der ganzen Welt, vielleicht auch eine Liga, die zu ihm passt, oder suchen wir etwas, womit wir am meisten Geld verdienen. Und da gibt es halt einen großen Unterschied in Agenturen, wie sie agieren. Und das ist auch, habe ich auch selber in meinem Leben gemerkt, eine Frage, ja, auf welchem Niveau man mit einem Berater, einer Beraterin ist. Also wie man diesen Menschen vertrauen kann. Denn man kann auch sagen, kannst du bitte bei dem Verein anfragen? Ich habe gehört, dass der richtig toll ist. Und dann kann es sein, dass man zurückbekommt, hey, nee, die wollen nicht. Aber man weiß eigentlich gar nicht, wurde da wirklich angefragt oder wurde vielleicht nicht angefragt.
Ja, mir fällt jetzt ein prägnantes Beispiel, ein sehr präsentes Beispiel ein, weil es um einen deutschen, ja, erweiterten Nationalspieler geht mit Noah Atubolu. Jetzt sprechen wir über Almuts Pausen. Torwart-Diskussion,
genau,
oder Torwart-Thema.
Ist auch auf meinem Zettel.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und so, jetzt bin ich ganz transparent. Ich habe nicht viel Insiderwissen. Also ich habe jetzt, was den Transfer oder einen möglichen Transfer von Noah Atubolu vom SC Freiburg, wo auch immer hin angeht, kann ich nicht viel zu sagen. Aber es gibt ein, zwei Dinge, die ich weiß, und es gibt eben auch viele Dinge, die berichtet werden. Nämlich, dass seine Beratungsagentur, von der er sich kürzlich getrennt hat, ihm ganz viele Luftschlösser, wenn-dann-Szenarien aufgebaut haben soll. Wenn der SSC Neapel seinen Torwart abgibt, vertrauen sie der Nummer 2 nicht, dann könntest du dahin. Nun hat der SSC Neapel die Nummer 1 sich abgegeben. Das gab es noch bei ein, zwei Vereinen. Und die haben offensichtlich, ich bin da vorsichtig, aber Druck gemacht beim SC Freiburg, beziehungsweise bei Noah Atubolu, sag da schon, hinterleg schon mal, dass du beim SC Freiburg in der kommenden Saison nicht spielst. Dann gab es eben gegen Aston Villa dieses Europa League-Finale. Ich war dort in Istanbul. Kann mich jetzt nicht an große Szenen von Noah Atubolu erinnern. Aston Villa war einfach drückend überlegen. Der SC Freiburg, klasse Leistung, deutsche Mannschaft im Europa League-Finale mit den Möglichkeiten. Aber hat nicht gereicht. Und Noah Atubolu konnte sich nochmal ins Schaufenster stellen. Aber da war schon klar, Mio Backhaus wird kommen. Ich glaube, das war kurz vorher. Klar, Werder Bremen gibt Mio Backhaus als Nummer 1 ab an den SC Freiburg.
Freiburg nimmt auch verhältnismäßig viel Geld in die Hand.
Ja, 12 Millionen Euro wird kolportiert. Und Noah Atubolu, es war klar, wird seine Zukunft nicht beim SC Freiburg haben, weil er das platziert hat und sich so positioniert hat. Und ich finde, wenn das unter dem Druck der Beratungsagentur mit einer vermeintlichen 1A, 1B, 1C Lösung, die aber alle nicht realistisch waren, wenn das quasi unter der Prämisse bei Noah Atubolu hinterlegt wurde, sagt dem SC Freiburg, du trennst dich vom SC Freiburg, du wirst da kein Spiel mehr machen, weil wir haben Lösung A, B, C und alle funktionieren nicht, dann würde ich genau sagen, dann würde die Schuld sehr eindeutig bei einer schlechten Beratung liegen. Und offensichtlich hat er das ja, ich glaube Epic Sports heißt die Agentur, hat er sich jetzt von ihnen getrennt und jetzt holt man sich wohl aus der eigenen Familie plus eben von außen extern von einer anderen Agentur noch eine Hilfe, um womöglich doch einen Auslandswechsel oder Eintracht Frankfurt soll ja auch noch auf der Liste stehen.
Aber das muss man sich trotzdem mal vorstellen. Noah Atubolu ist eigentlich einer, der auch auf dem Zettel stand, um Teilnehmer für die Weltmeisterschaft zu sein.
Top 5, Top 6 Torhüter aktuell.
So, einer mit einem
Deutschlands.
Mit einer rosigen Zukunft, wie man sie vor einem halben Jahr gezeichnet hätte, der sich toll in Freiburg entwickelt hat, der jetzt den nächsten Schritt machen sollte, was auch verkündet wurde. Und jetzt steht er in diesem Sommer da, kurz vor Ende des Transferfensters, ist bei einem Verein, bei dem er, wie auch sein Trainer Schuster gesagt hat, Glück hat, wo er noch mittrainieren darf in großen Teilen und deswegen
auch
fit ist.
Das kann auch anders
laufen. Das kann anders laufen, dass du dann nur noch im Einzeltraining bist und nicht mehr bei der Mannschaft bist, wenn du dich schon dagegen entschieden hast. Dann vielleicht auch zu einem Verein kommen würdest, wo du dann nicht direkt spielfähig und fit bist, weil du die Testspiele nicht mitgemacht hast. Er hat jetzt auch in den Testspielen und so weiter nicht gespielt. Und wenn er jetzt keinen Verein rechtzeitig findet, dann spielt er vielleicht ein ganzes halbes Jahr gar nicht, bevor er im Winter wieder die Chance hat, irgendwo hinzugehen. Und das bei einem aufstrebenden Talent, der den nächsten Schritt machen muss. Jetzt kann er natürlich Glück haben, dass es mit Eintracht Frankfurt.
Wir müssen mal aufpassen, nicht, wenn wir erscheinen,
dass es dann schon durch
Uhr
ist.
Oder
kann
Freitag
sein.
Vor dem ersten Bundesligaspieltag schon plötzlich läuft. Es wird, so habe ich es vernommen, aus Frankfurter Kreisen eher spekuliert, womöglich
auf eine Laie.
Man versucht irgendeine Konstellation, weil eigentlich war klar, sie geben ihn nur ab. Womöglich gibt es da irgendwelche Vertragsspezifika, die man irgendwelche Modelle ausbaldowern kann. Aber genau, was ist mit den Torhütern, die bei Eintracht Frankfurt sind? Kaoar Zsantos als mögliche eigentliche Eins etc. Gibt es auch Gerüchte. Also was bewegt sich, wenn wir rauskommen, vielleicht schon mehr. Aber womöglich der erste Spieltag wird noch einer der bestehenden Frankfurter Torhüter absolvieren, weil das eben noch dauert, ehe man Noah Tobolu eventuell dann in Frankfurt verpflichtet.
Aber wie gesagt, sowas kann, wenn das Spiel schief geht, eine Karriere kosten. Und
Ich finde, es hat schon einen Imageschaden für Noah Tobolu.
Klar.
Gar nicht, also ich gehe jetzt nicht auf den Spieler, weil ich einfach, da fehlen mir auch ein bisschen Hintergründe. Aber wenn ich mir die Perspektive anschaue und sage, Noah Tobolu, einer der 5, 6 deutschen Torhüter, ne, Richtung, unter Jürgen Klopp, Richtung EM28, der hat jetzt 4 Wochen verloren. In der Außendarstellung verloren, in der sportlichen Weiterentwicklung verloren, für sich persönlich, du weißt das, gerade als Torhüter, da ist der Wettbewerb ja so krass. Und da können ja Kleinigkeiten auch mental wahrscheinlich sehr viel
ausmachen. Ja, und auch
ausmachen.
Spielpraxis. Er hat jetzt ja die Sommerpause nicht gespielt.
Total.
Und dann auch noch die Vorbereitung. Sagen wir mal, er kommt jetzt zu Eintracht Frankfurt, spielt am zweiten Spieltag dann. Und es passiert vielleicht direkt irgendwie ein Fehler. Das ist ein absoluter, bescheidener Start.
Kann man so sagen, ja.
Und das ist ja nicht der einzige Hickhack, der irgendwie
das war jetzt nur
gewesen ist. Das war ein Beispiel. Ich meine, da kann man noch viele andere Namen nennen, ob das jetzt ein Leon Goretzka ist, bei dem kolportiert wird, dass er nur für ein gewisses Handgeld irgendwo hingeht.
Gut, dessen Karriere, muss man fairerweise sagen, hat ja schon zum großen Teil stattgefunden.
Ja, aber ich finde schon alleine das Politikum, dass man nur wegen eines Handgeldes irgendwo einen Vertrag unterschreibt, da sage ich, das ist für mich irgendwie am Sinn des Vertrages vorbei. Du möchtest doch Fußball spielen und du verdienst ja auch mit dem Fußballspielen viel Geld. Und das ist für mich auch ein Politikum, dass man sich hinstellen kann und sagt, na, ich gehe aber dahin, wo ich das Handgeld kriege, was ich gerne hätte.
Ja, klar, auch da weiß ich jetzt nicht, von wem das dann ausgeht, aber auch da, klar, ist ein gutes Beispiel. Man sieht es aber ja auch im In- und Ausland, was mir so oft auffällt. Ich weiß nicht, wir werden gleich wahrscheinlich unsere erste ARD-Expertenstimme auch hören zu dem Thema, von einem sehr, sehr geschätzten Kollegen der ARD. Aber mein Take noch dazu wäre, es gibt ja auch viele Beispiele, wo Spieler wechseln und schon nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren wieder zurückkommen. Entweder direkt tatsächlich zu ihrem Club, Nkunku Leipzig, oder in die Liga zurück. Was passiert mit Woltemade? Wie gesagt, wir müssen mal ein bisschen aufpassen, nicht, dass uns die Nachrichtenlage überholt. Aber es gibt ja viele Beispiele, nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren merken die, ich muss zurück in die Liga, aus der ich kam, zum Club, per Laie, früher Timo Werner. Und meistens, muss man ja fairerweise zugeben, klappt das nicht. Dann war das den zweiten Schritt vom ersten gemacht und der Schritt zurück, den gibt's denn zumindest nicht mehr erfolgsversprechend.
Und dazu haben wir auf jeden Fall auch was von Bernd Schmelzer, dem geschätzten Kollegen.
Ja, bekannte Stimme.
Kommentator.
Wenn ich ihn höre, kurz nochmal, Bernd, danke erstmal. Ich bin mal gespannt, ich kenne das ja nicht, weil ich das Thema nicht kenne. Er kannte das ja jetzt höchst zum ersten Mal. Immer wenn ich Bernd Schmelzer im Ohr habe, auch wenn er neben mir auf der Pressekonferenz sitzt bei Nationalmannschaftsspielen, ich höre immer, wie irgendwer die Piste runterfährt, weil er ja auch großer Skisportreporter ist.
Genau.
Eine der für mich legendärsten Stimmen auch in dem Bereich.
Also ich bin der Meinung, dass dieses Transfertheater in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem Politikum geworden ist, in dem es sicherlich nicht mehr um den Spieler, sondern um sehr viel Geld, vor allen Dingen für alle geht, die außenrum damit beschäftigt sind, heißt Berater, Agenten und so weiter und so fort. Und dass man da sich auch manchmal nicht mehr so ganz genau darum kümmert, ob das nun wirklich richtig ist oder der richtige Verein, der richtige Schritt für einen Spieler, für eine Spielerin. Da beim Frauenfußball geht es auch mittlerweile so langsam los. Ich glaube, darüber herrscht inzwischen große Einigkeit, genau wie das Thema, dass ja sehr viel Geld aus dem Fußball herausgezogen wird, was man in anderer Hinsicht auch sicherlich noch für den Fußball, vielleicht auch für den Nachwuchs verwenden könnte. Stichwort Handgelder, Stichwort Provisionen für die Agenten, für die Berater und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, so hat es auch Uli Hoeneß mal gesagt, mittlerweile extrem schwierig. Zudem die Macht der Spielerberater, wenn sie 3, 4, 5, 6 Spieler in einem Verein, in einer Mannschaft vielleicht sogar haben, die dann für Unruhe sorgen könnten und so weiter und so fort. Also da ist so viel Thematik drin, abseits des Sports, dass einem, oder mir zumindest, ab und zu schon mal fast schon Angst und Bange wird, wie das in Zukunft noch weitergeht. Denn die Spirale ist ja in den vergangenen Jahren extrem nach oben gegangen. Die Ablösesummen sind extrem nach oben gegangen. Das heißt also auch die Handgelder, die Provisionen. Gib mal ein Stichwort jetzt. Leon Goretzka wollte, glaube ich, 10 Millionen bei einem italienischen Verein als Handgeld. Dafür, dass er unterschreibt, einen 3-Jahres-Vertrag. Das ist dann schon sehr, sehr bemerkenswert. Vor allen Dingen dann, auch wenn das ans Licht kommt. Und das ist ja dann auch nicht mehr zum Vorteil für den Spieler, ja, wenn der dann in so eine Mannschaft kommt und die alle sagen, okay, jeder weiß dann schon ungefähr, was der verdient, was er im Monat auf dem Konto hat, wie hoch das Handgeld war, hin und her. Also ich glaube, das ist auch für das Mannschaftsthema intern mittlerweile gar nicht mehr so dolle, wenn du genau über die Finanzen desjenigen Bescheid weißt, mit dem du zusammenspielst, für den du vielleicht auch mal ein paar Meter mehr machen sollst, ein paar Meter mehr laufen sollst. Und du aber dann genau weißt auf dem Platz, warum grätsche ich eigentlich für einen, der, keine Ahnung, 20, 30, 40% mehr verdient als ich. Also das kann sicherlich im Kopf auch mal in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielen. Wir haben ja auch schon Transfers gesehen, die einfach ziemlich in die Hose gegangen sind, ja, wo sicherlich auch viel Geld im Spiel war. Nennen wir mal das Beispiel Füllkrug, zuletzt weggegangen von Werder nach Dortmund, ins Ausland, ins nächste, zum nächsten Verein und jetzt wieder zurück zu Werder. Also da hat die Karriere ja dann auch nicht unbedingt einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Und man freut sich eigentlich, dass er jetzt wieder zurück ist und hoffentlich in ruhigen Gewässern einigermaßen wieder zu seiner Leistung zurückfindet. So ein Beispiel, Leroy Sané, sicherlich das andere, Moukoko. Palinha hat jetzt Gott sei Dank noch irgendwie einen Verein gefunden. Timo Werner, die Reihe könntest du ja fortsetzen bis zu El Mala hin. Also ich glaube, mittlerweile geht es nicht mehr, was bei diesen ganzen Beratern der Fall ist, nicht mehr nur ausschließlich um die Perspektive, um die mögliche Entwicklung eines Spielers, sondern um ganz, ganz viele andere Dinge. Vornehmlich natürlich ums Geld. Und da werden auch, glaube ich, die Spieler, Spielerinnen gut beraten, das ein oder andere Mal vielleicht ein Ticken drüber nachzudenken, ob es nicht sinnvoll ist, auf den einen oder anderen Euro zu verzichten. Klar, wenn es dann in Dimensionen geht, wo du 50, 60, vielleicht 100% mehr verdienen kannst, dann wird es schwierig, drüber nachzudenken. Aber ich sag mal, wenn sich's in einem überschaubaren Rahmen abspielt und wo du weißt, danach, ich werde immer noch satt bis zum Jahresende und die Familie vielleicht auch, und die Familie der Familie auch noch und alle Familien dieser Dynastie in den nächsten Jahrzehnten auch noch, dann sollte man sich vielleicht das ein oder andere Mal überlegen, ob vielleicht der Schritt weniger besser ist am Ende und förderlicher für die eigene Karriere.
Ja, Almut, ich ergreife mal das Wort. Erstmal vielen Dank an Bernd Schmelzer. Spannende Perspektiven, ein paar Namen sind gefallen, die wir schon besprochen hatten. Auch eins, was ich im Kopf hatte, unter anderem Füllkrug. Zwei kurze Gedanken, dann kannst du darauf Bezug nehmen. Kabine. Erstmal hat ein Berater sehr viele Spieler in der Kabine. Das Problem gab es teilweise mal in Frankfurt. Da habe ich es tatsächlich ein bisschen aus nächster Nähe mitbekommen. Wenn Thomas Kroth mit seiner Agentur sehr, sehr viele Spieler eben platziert, dass dann auch Druck gemacht wird auf Aufstellungen, auf Trainer etc. Und gleichzeitig, und da möchte ich sagen, stimme ich nicht unbedingt mit Bernd überein, wegen offengelegter Gehälter, da bin ich wieder bei deinem Beispiel, in der NWSL, ja. Also in der US-Liga, beziehungsweise überhaupt im US-Profisport, weiß man das dann halt einfach, was der andere verdient. Das ist dann so eine Neiddebatte, die würde ich gar nicht mit eingehen, aber das andere Thema, also dass eine Kabine plötzlich stark wird aus einer Beratungsagentur heraus, die dann plötzlich Druck macht, wenn der Spieler XY und YZ nicht zusammen auf dem Platz stehen, dann und dann kommen da Revolten aus der Kabine. Das ist dann schwierig und gleichzeitig, ja, sag jetzt mal dazu was vielleicht.
Ja, also das Transparenzgesetz sozusagen aus dem amerikanischen Sport, das hatten wir ja auch schon mal als Thema. Und Ich fand es auch gewöhnungsbedürftig, aber an sich ist das dann in Ordnung. Man weiß dann wenigstens seinen Wert einzuordnen. So ist es immer so ein Fischen im Trüben. Aber dieses mit mehreren Spielern vom gleichen Berater finde ich schon schwierig. Ich habe es nämlich auch schon erlebt, dass teilweise die gleiche Position beim Berater liegt und man weiß dann halt manchmal nicht, was man davon halten soll.
Also Spielerposition.
Ja, genau, bei zwei Außenverteidiger, ja. Zwei rechte Außenverteidiger oder so, die dann im gleichen Verein sind und wo man sich dann fragt, warum hat der oder die Beraterin da die gleiche Spielerin hingeholt, obwohl sie weiß, dass die Konkurrenz doch da ist. Also worum ging es da? Weil das kann ja nicht der beste Schritt gewesen sein.
Was mir dazu noch einfällt, ist auf jeden Fall, ich finde das immer bezeichnend, ich finde, wenn man sich sehr viel damit beschäftigt, wenn man als Reporter versucht, Zusammenhänge zu verstehen, Wechsel zu verstehen, Wechsel auch zu erklären, vielleicht dem Publikum da draußen, den Fans, zu sagen, ah, warum geht jetzt Elvedi von Gladbach nach Leeds United? Ah, okay, der Farke, der ehemalige Gladbacher Trainer, hat den Elvedi da gehabt. Das heißt, es gibt ja auch oftmals logische irgendwie Schritte, dass jemand zu seinem alten Trainer zurückgeht, wo es gut funktioniert hat.
Zu seinem Sportdirektor.
Genau, also Kammer da bei Oliver Glasner in England. Da gibt es ja ganz viele Beispiele. Und gleichzeitig gibt es eben Dinge, die selbst man als jemand, der sich sehr viel damit befasst, Zusammenhänge zu verstehen und die auch zu transportieren, manchmal wundert, welche nicht so offensichtlichen Beweggründe eben dazu geführt haben. Nicht Trainer, nicht Sportdirektor, sondern Berater X, Berater Y. Und du siehst irgendwelche Konglomerate, du siehst es ja durch diese Multi-Club-Ownership-Geschichte, also ein Besitzer, dann gehen die von St. Gilloire nach Brighton und von Brighton nochmal weiter und man merkt, ah, die gehören irgendwie alle zusammen oder es steckt die gleiche Agentur dahinter. Ich finde, es wird unübersichtlich und dann wird es zum Politikum, wenn diese Dinge versucht werden, dass man die intransparent verschleiert, damit es eben der normale 0815-Fan, der einfach Fan vom HSV, vom FC Bayern, von Dortmund oder vom VfB Stuttgart ist, der steigt da gar nicht mehr durch. Der versteht diese Zusammenhänge nicht und dabei ist das ein innersystemisches Politikum, wo sich Leute tatsächlich am Ende entweder bereichern oder auf jeden Fall Dinge zuschustern. Ne?
Ja, und das auch mit dem Bereichern, also da kommt ja auch wieder auf die Beratungsagentur an, wie viel Prozent sie irgendwie nehmen vom Jahresgehalt. Manche nehmen vielleicht 10, das ist auch in der NWSL zum Beispiel festgesetzt, dass man 10% nehmen darf, mehr darf man gar nicht. Und woanders ist es dann nach oben offen, 15%, 20%, 25%. Dann gibt es vielleicht noch irgendeine Ablösebeteiligung beim Weiterverkauf. Und also es gibt ja die wildesten Klauseln in solchen Verträgen. Und manchmal ist es auch, wird jetzt kolportiert, dass zum Beispiel bei El Mala gleichzeitig der Bruder dann auch wieder einen Vertrag kriegt, damit dann die ganze Familie irgendwie untergebracht ist. Auch sowas gibt es ja. Also Verträge werden ja mittlerweile gestaltet. Das ja ist schon auch mal lustig, dazu recherchieren.
Ja, lustig oder auch oder irgendwie traurig. Erschreckend, was es alles für Möglichkeiten gibt.
Und einen letzten Gedanken noch, darüber könnte man vielleicht auch nochmal irgendwann anders sprechen, denn es gab auch gerade aktuell von Sport Insight, jetzt dürfen wir Cross-Promo machen in der ARD, einen interessanten Beitrag zur Local Player Rule über einen Jugendtorwart oder einen jungen Torwart bei Leverkusen, der zu dieser, ja, lokalen Spielerregel dazugeholt wurde in Kader, denn jeder Bundesligist muss eine Anzahl an Spielern haben, die mindestens 3 Jahre im Verein ausgebildet wurden.
Gerade für internationale Wettbewerbe gibt es dann auch nochmal strenge Regularien, ne?
Genau, und da gibt es halt auch immer eine Liste, wo nur Spieler drauf sind, damit ihr Name drauf ist, die aber vielleicht gar keine Rolle im Kader spielen.
Ist ja häufiger fairerweise bei Mannschaften.
Genau, und dazu gibt es einen sehr interessanten Sidekick, wer da mal reinhören möchte.
Also, unbedingt.
Vertraglich ist einiges los,
ja,
im Fußball.
Genau. Jetzt will ich noch einmal dann doch ein bisschen widersprochen, habe ich ja schon Bernd Schmelzer, dass ich der Meinung bin, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass das Gehalt offengelegt wird oder Handgelder oder der ist gierig und jetzt muss ich für den laufen. Okay, kann ich verstehen, den Punkt sehe ich ein bisschen anders. Finde, da wäre Transparenz eigentlich eher klar. Es gab ja auch mal Fälle, ich glaube, wo Max Eberl, als er noch bei Leipzig war, einfach mal, ich weiß nicht mal bei welchem Transfer, aber bei einem Transfer, ich weiß auch nicht, ob es Zu- oder Abgang war, einfach mal die Transfersumme einfach mal offengelegt hat. Ich meine, durch verschiedene Portale gibt es ja die Möglichkeit, das relativ nah irgendwie auszutarieren, aber da hat Max Eberl mal gesagt, so, der hat so viel gekostet und der hat so viel Gehalt. Beim SC Freiburg werden nicht mal Vertragslaufzeiten von Spielern bekannt gegeben, weil das ist deren Weg. Alles akzeptiert, aber den Punkt sehe ich nicht so. Wie gesagt, Berater in der Kabine ja, aber es ging um Niklas Füllkrug und da bin ich der Meinung, das sind so Dinge, ob der seine Karriere vorangebracht hat, hat Bernd eben aus seiner Sicht hinterfragt. Ich finde den Step über Dortmund, Champions League Finale, EM24, West Ham, auch wenn es da nicht funktioniert hat, auch wegen Verletzung. Ich finde, das ist jetzt ein Beispiel. Ich glaube, klar, auch der hat seinen Berater gewechselt. Hatte einen Berater aus Hannover, den er sehr, sehr lange hatte, ist dann gewechselt und dann sind diese Transfers dann auch entstanden. Aber ich hatte das Gefühl, würde ich sagen, wenn man von außen drauf guckt, der hat schon Schritte gemacht von Werder als Torschützenkönig zum BVB, dann einer der Gesichter der Nationalmannschaft gewesen. Klar, und dann war West Ham und die Leihe Mailand nicht so doll. Und jetzt sagt er ja auch bei Werder, ich werde nicht nur in Gehalt und Geld bezahlt, sondern auch in einer anderen Währung, so formuliert er es jetzt. Das ist jetzt einer dieser Beispiele, wo man jetzt nochmal zurückgeht, aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass es sich da gar nicht gelohnt hat oder dass der seine Karriere, da war er ja schon im fortgeschrittenen Alter nochmal, irgendwie, dass er die nochmal aufs Spiel gesetzt hat, ganz im Gegenteil, über Hannover und Werder und so weiter, dann nochmal beim BVB und in die Premier League zu kommen, fand ich nachvollziehbar. Da gibt es andere Beispiele und gleichzeitig gibt es auch das Beispiel El Mala, der dann eben nicht zum BVB geht.
Weil vielleicht ein paar Sachen nicht passen und weil er vielleicht dann nächstes Jahr geht, es wurde sich ja auch schon wieder über Klauseln lustig gemacht. Aber im Großen und Ganzen muss man ja sagen, es ist so viel Wind um diese Wechsel. Ich glaube auch, dass es daran liegt, dass mittlerweile alles rauskommt. Denn wenn man manche Geschichten von Hoeneß oder wenn man auch an Rainer Kallmund denkt, da sind, glaube ich, bei Wechseln auch schon sehr kuriose und lustige Dinge passiert.
Ich habe mich ja vorletztes Jahr sehr, sehr lange mit Rainer Kallmund für ein großes Interview unterhalten, für eine große Geschichte und wo er dann erzählt hat, wie war das mit den Spielern, die aus der DDR kamen, wie war es mit den Spielern, die aus Brasilien kamen, da hat er ein großes Netzwerk gehabt, Lucio, José Roberto und so weiter und eben auch mit den Spielern aus der DDR, welche Deals da gemacht wurden, da lief ja auch nicht immer alles sauber, da gab es ja teilweise dann auch mal Durchsuchungen etc. Und das ist ja schon einige Zeit her.
Aber auch da gab es die Geschichten und da war, glaube ich, auch schon viel Politikum dahinter. Aber ich glaube, dass da teilweise noch ein bisschen direkter verhandelt wurde, dass zumindest nach dem eigenen Empfinden die Spieler mehr eingebunden waren.
Ja, das ist ja vielleicht der abschließende Punkt zu dieser Folge, die mir jetzt auch schon sehr viel Spaß gemacht hat. Auch die Perspektive von Bernd zum Beispiel nochmal, die Perspektive, wie stark ist da eine Kabine oder was haben Transfer- und Beratergeschäfte plötzlich in der Kabine, sei es Gehalt, sei es Stärke von Beratern, die dann mit ein paar Spielern da in der Kabine sitzen, zu tun. Also das fand ich spannend. Das ist schon, ich will jetzt nicht auf Beratern rumhacken. Also grundsätzlich, dass in diesem Geschäft das
auch... Ich muss auch aus Spielerinnen-Sicht sagen, Berater sind doch unheimlich wichtig, weil selber mit dem Sportdirektor sich hinzusetzen oder mit der sportlichen Leitung
und zu verhandeln... Da geht es ja auch um juristische Details und sowas.
Das auch, aber auch das Verhandeln. Man sollte mit jemandem, mit dem man ein Arbeitsverhältnis hat, aufpassen, wie man verhandelt. Und wenn es da bis aufs Messer geht, kann das halt auch eine Beziehung, die man zueinander hat, weil Menschen immer Beziehungen untereinander haben, auch zerstören. Und das sollte nicht am Geld liegen. Deswegen ist es auch manchmal gesund, wenn da jemand dazwischen ist.
Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ich kann mir vorstellen, dass das nochmal die Leute auch bewegt, weil sie eben sagen, das ist alles zum Geschäft verkommen, zum Business verkommen. Es gibt eben einen grundsätzlichen Sinn darin, dass man einen Partner an der Seite hat, wie man so schon sagt. Guten Partner kann man immer gebrauchen.
Aber der letzte Punkt auch noch dazu, es gibt ja auch sehr viele Berater und Beraterinnen, die jetzt sagen, es schießen so viele Beratungsagenturen aus dem Boden, weil sie das Geschäftsfeld erkennen und man steigt manchmal selber nicht mehr durch.
Das heißt, die auch dann angefangen haben, irgendwann mal in dem Bereich zu arbeiten, die sehen dann ja auch, wie man vielleicht richtig arbeitet, erkennen das und andere, wie man halt nur so arbeitet nach dem eigenen, mit Blick auf Scheck anstatt auf Karrieren der Spieler. Und da reden wir eben dann nicht über die Stars und über die Bundesliga. Da geht es ja manchmal um dritte Liga, zweite Liga, wo man auch das Gefühl hat, es sind viel zu viele Spieler bei einem Berater, der vielleicht auch ein Alleinkämpfer ist oder nur ein Kompagnon hat, der dann irgendwie 20 für 20 Spieler zuständig ist. Das kann natürlich gar nicht funktionieren. Und gerade da, wo man das braucht, ja, wenn es um Wechsel geht von Würzburger Kickers zum SFC Heidenheim oder so oder von von Wien Wiesbaden zu Magdeburg. Ich finde, da sind auch Spieler, die sind darauf angewiesen, da sind keine Gehälter von Millionen, da geht es um 10.000, 15.000 mehr und das ist dann schon, ne, ich will jetzt nicht sagen, dass die ärmlich dann sind, aber da geht es schon um andere Summen und da, finde ich, muss man die Sensibilität haben, auch da Spielern möglichst ein guter Begleiter zu sein.
So, jetzt habt ihr genug Stoff, um selber zu diskutieren. Das ist jetzt ja schon eine lange Auftaktfolge, aber es ist auch der
Ja, Fall, wir mussten ja ein bisschen erklären was erklären.
Jetzt kommen wir nochmal zu unseren Hot Takes, würde ich sagen, zum ersten Spieltag.
Die Hot Takes der Woche.
gewagte Prognosen. Ja, wir starten voll rein bei 0-0. Es geht wieder von vorne los und ich überlasse dir die Bühne.
Den First Pick. Ich nehme Bezug auf unser Eröffnungsinterview und sage, dass Pešinović gleich am Freitagabend in München trifft und Stuttgart mindestens einen Punkt entführt.
Okay, das ist sehr schön. Wo wir hier in Wolfsburg sind, wo man Pešinović vielleicht noch nachtrauert.
Genau.
Und womöglich Jürgen Klopp ganz genau hinguckt. Bei dem Eröffnungsspiel wird er ja meines Wissens auch da sein. Was ein möglicher neuer Mittelstürmer macht. Okay, also Pešinović trifft gegen die Bayern und Stuttgart holt mindestens einen Punkt. Ich bleibe bei meinem Auftaktinterview, das verlinken wir nochmal in den Shownotes. Ich habe nämlich gesagt, dass der FC Schalke 04 in den Europapokal kommt, unter anderem dank Edin Dzeko. Und ich bleibe dabei und sage, der FC Schalke gewinnt in Augsburg zur Bundesliga-Rückkehr und Edin Dzeko trifft mindestens einmal.
Na siehste, dann sind wir doch schon mal positiv bei den Stürmern, die ihre Ablösesummen nochmal ein bisschen erhöhen
genau.
Das nächste Mal. Und euch allen dann eine gute Woche. Ich freue mich
schönes
schon.
Auftaktwochenende in der Bundesliga. Jetzt genau. Haben wir gar nicht über Pokal gesprochen und dass da der eine oder andere auch schon mal rausgeflogen ist. Mit
da
dem
haben
man
wir
nicht
gar keine Zeit für gehabt.
Unter anderem Heidenheim sich verabschiedet hat gegen den Viertligisten, der noch nie im Pokal, in der Pokalliste hat ein Viertligist so viele Tore geschossen gegen eine höherklassige Mannschaft. Aber das alles können wir immer nochmal besprechen, wenn es vielleicht weitergeht. Jetzt freue ich mich erstmal, dass wir wieder da sind. Und gerne abonniert jetzt den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine neue Folge mehr verpasst. Und wir freuen uns auch jetzt natürlich in der ARD-Audiothek bei ARD Sounds, genauso wie auf allen anderen Portalen zu hören zu sein. Und an der Stelle noch einmal einen herzlichen Dank auch an unseren Cutter, an Björn Gies, der jetzt wieder eine Menge zu tun hat. Ab sofort.
Vielen Dank, Björn. Und euch allen auch vielen Dank fürs Zuhören.
Und danke, Bernd Schmelzer.
Und danke, Bernd Schmelzer. Mal gucken, wer nächste Woche dabei ist. Also, eine gute Woche. Bis dahin.
Bis nächsten Donnerstag.
Ciao,
tschüss.
Almuts Pausentee. Der Fußball-Podcast von RND und Sportschau. Mit Almut Schuld und Roman Gerdt.